Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Hackmans MMA Show mit Sebastian Hacke auf meinsportpodcast.de.
Hallo da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hackmans MMA Show auf meinsportpodcast.de. Meine Güte, was war das für eine Nacht? UFC 261 ist in den Büchern. Usman gegen Masvidal 2 live aus Jacksonville, Florida, aus der ausverkauften Vistar Veterans Memorial Arena. Und über so ein Event kann ich natürlich nicht alleine palavern. Nee, da habe ich einen Gast dabei. Matthias Botthoff ist hier. Hallo Matthias.
Hallo, ja Sebastian, vielen Dank für die Einladung. Es ist mir eine Ehre, nach so einem Event, ja, ich glaube, ich hatte einen Puls von 200 heute Nacht, hier darüber quatschen zu dürfen. Und natürlich auch ein Hallo an alle deine, beziehungsweise jetzt unsere Zuhörer.
So sieht's aus, Matthias. Freut mich, dass du dabei bist im Weltergewichts-Main-Event. Fangen wir gleich mal ganz oben an mit der Kirsche auf der Sahnetorte. Kamaru Usman besiegt Jorge Masvidal durch K.O. Lichter aus, keiner mehr zu Hause. Runde 2 nach 1 Minute und 2 Sekunden. Matthias, deine Gedanken um 6.30 Uhr war es, glaube ich, also frühe Morgenstunden am Sonntag hier in Deutschland. Was ist dir durch den Kopf gegangen, als du das gesehen hast?
Also erstmal war ich froh, dass ich ja schon richtig aufgewärmt war, weil ansonsten hätte ich wahrscheinlich diesen Schock überhaupt nicht verkraftet. Ich muss allerdings ehrlich zu dir sagen, ich habe sehr sicher damit gerechnet, dass Kamaru Usman den Kampf gewinnt. Die letzten Kämpfe, die er abgeliefert hat, waren einfach spektakulär und man hat von Kampf zu Kampf gesehen, dass er einer derjenigen ist, die es wirklich schaffen, sich kontinuierlich zu verbessern.
Er wird immer dominanter, ne?
Ja, es ist wirklich wahnsinnig spannend zu sehen, wie der Mann sich weiterentwickelt, sowohl technisch als auch nochmal körperlich. Da war er körperlich schon immer sehr, sehr fit. Er hat eine sehr gute Ausdauer gehabt. Aber man hat immer gesagt, ihm fehlt so ein bisschen die Power. Und auch Masvidal hat seine Power unterschätzt. Er hat ja, glaube ich, im Interview auch gesagt, dass beim letzten Kampf er die Schläge gar nicht so hart gespürt hat. Das ist jetzt aber ein Jahr her. Also man sieht, dass Kamaru Usman wirklich an seinen Schwächen gearbeitet hat und er hat das Kämpfen, das MMA für sich ja nahezu schon perfektioniert. Also ich habe das Gefühl, da ist keine Grenze nach oben, der legt immer noch mal einen drauf, aber das, was er jetzt in den letzten Kämpfen gezeigt hat, war nahezu perfekt.
Ich glaube, eine ganz entscheidende Rolle spielt tatsächlich Trevor Whitman. Man hat es auch bei Rose Namajunas gesehen, da kommen wir später noch dazu. Trevor Whitman coacht Leute nicht. Trevor Whitman verändert Leute. Der Jab von Kamaru Usman, ich meine, vorher bei Henry Hoof, da haben sie so ein, ja, wie soll ich sagen, so ein Duo zusammengestellt, Henry Hoof, Kamaru Usman, wir gewinnen den Weltmeistertitel. Aber jetzt mit Trevor Whitman ist er ein Weltmeister. Verstehst du, was ich meine? Zuvor hat man diese Mission erfüllt und man hat ihm die nötigen Werkzeuge an die Hand gegeben, aber jetzt sitzt da so ein Dr. Frankenstein, der echt das krasse Monster zusammenzimmert. Der Jab von Kamaru Usman, wie er den Körper eindreht, wie er sich nochmal ein Stückchen länger macht, wie er die Schulter nach vorne nimmt, wie er auch nicht geradlinig jabbt, sondern so V-förmig, die Takedown-Gefahr, er ist nochmal kräftiger geworden, hat physisch draufgelegt, er hat die Knockout-Power mittlerweile. Alter Schwede, Matthias, wo soll das hinführen? Jetzt zweiter Sieg gegen Jorge Masvidal, Gilbert Burns gefinisht, Colby Covington gefinisht. Colby ist ja scheinbar als nächster an der Reihe.
Und der ist nicht beeindruckt gewesen. Hat er auch im Interview gleich danach gesagt. Also wenn ich Colby gewesen wäre, mir würde jetzt die Düse gehen, sage ich dir ganz ehrlich. Aber du hast es treffend gesagt, um nochmal auf den Coach, den Trainer zurückzukommen. Man sieht ganz deutlich, was der für eine Arbeit leistet, weil du hast jetzt schon die Techniken, die Präzision, die Perfektion hast du schon angesprochen. Und schaut man sich die Beinarbeit an, sowohl von Usman als auch von Rose, sieht man deutlich, wer da den Stempel drauf gedrückt hat. Also ganz tolle Bewegungen, viel Übersicht, viel Beinarbeit, die Füße stehen perfekt, auch beim Schlag, beim Jab. Und dann nachher der Punch, der zum K.O. geführt hat. Also schöner kann ein Schlag nicht sein, oder?
Ja, und auch genau das, was du sagst, diese Stellung der Beine und auch, man hat es zum Beispiel bei Weili Zhang gesehen, die bewegt sich immer von vorne nach hinten, die bewegt sich immer in geraden Linien. Die Trevor Whitman-Leute, die haben sehr gutes Seitwärts-Movement, die bewegen sich sehr gut, sie kreieren Angles und Winkel und kommen dann mit Schlägen durch, mit denen der Gegner nicht rechnet. Und an diesen Schlägen ist auch null Fett dran. Ich habe es in der Übertragung gesagt, das ist wie so ein Filetsteak, da ist kein Fett dran, das ist einfach nur schöne Materie, da ist einfach nichts dran, wo du sagst, ah, verschwendete Bewegung oder da schlägt er zu sehr aus der Schulter. Nee, das ist einfach alles technisch blitzsauber, was die machen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Kamaru Usman hat ja verlauten lassen, dass er jetzt die ersten in der Division überrundet quasi, weil einen Colby Covington hat er ja schon besiegt, einen Jorge Masvidal hatte er schon besiegt.
Und er ist wahnsinnig aktiv. Er ist wahnsinnig aktiv, er gönnt sich keine Pause, er macht einen Kampf nach dem anderen. Und da habe ich natürlich auch größten Respekt vor, weil du musst natürlich jedes Mal dich wieder durchs Trainingscamp durchquälen. Das sind richtig harte Wochen. Und man sieht es an Usman, da wird im Trainingscamp keine Pizza gegessen.
Ja.
Er ist knüppelhart austrainiert. Hast du das gesehen? Mit welcher, also der sieht ja aus wie ein Modellathlet, wenn man früher Rocky-Filme geguckt hat. Hat man immer gesagt, ja, ein Kämpfer, die sehen nicht so muskulös aus. Aber Usman ist austrainiert wie ein Bodybuilder, ist aber parallel dazu diese Kampfmaschine. Also wirklich in allen Belangen ein absoluter Ausnahmesportler. Er hat es echt geschafft, von jemandem, der anfangs ein bisschen schläfrig war vom Kampfstil, sich jetzt zu einem richtigen Megastar hochzuarbeiten.
Ja, der 2015 den Ultimate Fighter gewonnen und in der Zeit von 2015 bis 2021 jetzt 14 Siege in Folge. Das ist eine der denkwürdigsten Serien gewichtsklassenübergreifend in der UFC. Viele vergleichen ihn schon mit GSP und schon langsam pulverisiert auch dessen Rekorde. Also ja, Kamaru Usman ist tatsächlich the Nightmare, the Nigerian Nightmare. Also dieses Monster, das nachts unter deinem Bettchen schläft und mit dem du dich nicht anlegen willst. Eine furchteinflößende Kardiomaschine, außergewöhnlich guter Ringer. Das haben wir hier gar nicht so gesehen in dem Kampf. Schlägt harte Hände, Jab ist mittlerweile Weltklasse. Die Kicks haben wir in dem Kampf nicht so gesehen, aber die kann er mittlerweile auch. Und er ist ganz einfach einer der besten Kämpfer der Welt. Und er hat die Nummer 4 der Welt ja besiegt, Matthias. Jorge Gamebred Masvidal war zwar der plus 300 Außenseiter ungefähr, manche hatten ihn bei plus 350. 35 Siege, 15 Niederlagen, 50 Profikämpfe jetzt für Jorge Masvidal, aber ich glaube, die Titelträume kann er sich abschminken, oder?
Ja, definitiv. Also er wird gegen Usman keine Chance haben und ich kann mir aktuell auch nicht vorstellen, dass Colby Covington gegen Usman verliert und dann Masvidal gegen Covington kämpft. Also das ist weit weg. Ich denke mal auch, dass wir Masvidal auch nicht mehr so lange sehen werden. Wobei er mir jetzt nicht so schlecht gefallen hat. Also er sah gut austrainiert aus, er war fit. Ich finde, er hat auch am Boden gut gearbeitet.
Ja.
Usman ist ein sehr starker Ringer, du hast es angesprochen.
NCAA Division 2 Champion.
Ja, und Masvidal hat aber am Boden aktiv gearbeitet, aggressiv gearbeitet, mit Ellenbogenstößen. Die haben Usman nicht geschmeckt. Also da war ich positiv beeindruckt. Hm. Aber was mir sofort aufgefallen war, diese Lockerheit, dieses leicht überhebliche, dieses, ach, ich nehme schon mal einen Schlag, eine etwas nachlässige Deckung, all die Dinge, die ihm dann im Stand nachher zum Verhängnis geworden sind. Er war sich da, glaube ich, ein bisschen zu sicher und hat halt, wie er es, glaube ich, selber auch gesagt hat, die Power von Kamaru Usman unterschätzt. Und dem seine Schläge sind offensichtlich eine ganze Ecke härter geworden.
Ja, offensichtlich. Du hast ein paar gute Dinge angesprochen. Also Kamaru Usman, für die, die es nicht wissen, 2010 NCAA Division 2 Champion mit einer Bilanz von 44 Siegen und nur einer Niederlage. Der Mann war dreimal NCAA All-American, also so viel nochmal zu den ringerischen Fähigkeiten von Kamaru Usman. Das ist ja Brot und Butter ganz explizit bei ihm. Und alles, was du über Jorge Masvidal gesagt hast, kann ich auch so unterstreichen. Ich möchte sogar noch eine Aussage von ihm im Post-Fight-Interview hinzufügen. That's what happens when you get overconfident. Also das passiert, wenn man zu selbstbewusst ist, wenn man ja zu sehr denkt, man hätte das Ding im Sack, hat die Power von Usman unterschätzt, weil der die Power im ersten Kampf nicht so ausgeteilt hat. Jetzt die Frage an dich, Matthias, was glaubst du? Im ersten Kampf hat ja Kamaru Usman auch gesagt, er ist mit einer gebrochenen Nase reingegangen. Vielleicht wollte er gar nicht striken im ersten Kampf. 6 Tage Vorbereitungszeit, hat sich vielleicht auf das verlassen, was er am besten kann. Ringen, Clinchen, Cagework. Und jetzt im zweiten Kampf war auch er, nicht nur Jorge Masvidal, super fit und mit einem vollen Trainingscamp in den Taschen. Vielleicht hat da Jorge Masvidal tatsächlich gedacht, nee, der Typ, der schlägt so wie im ersten Kampf, der schlägt eh nicht viel und wenn er schlägt, ist es nicht mit viel Power. Das war ein großer Fehler in meinen Augen.
Das war ein Fehler, das hat man dann auch deutlich gesehen, wie er K.O. gegangen ist. Aber ich denke auch, dass gebrochene Nase hin oder her, natürlich wird er dann im ersten Kampf vorsichtiger agiert haben, wenn man so eine gebrochene Nase hat. Wer will da schon ständig das Risiko eingehen, nochmal eine drauf zu bekommen? Und dann hängt die Nase wieder auf 7:30. Gut möglich. Aber alles in allem nicht trotzdem der Meinung, dass sich ein Kamaru Usman über die Jahre hinweg immer weiterentwickelt hat. Und das ist, glaube ich, ganz deutlich zu sehen. Und ich könnte wetten, die haben sowohl an der Technik, aber auch an der Power gearbeitet. Und wenn jemand so fleißig ist, so diszipliniert ist, diesen enorm sportlichen Körper hat und es gewohnt ist, hart an sich zu arbeiten, wenn der es dann noch schafft, mit einem guten Trainer das technisch umzusetzen, dann kann der tatsächlich nochmal Schlaghärte entwickeln. Und das hat er uns bewiesen. Also ich glaube wirklich, das hat man schon im vergangenen Kampf gesehen gegen Gilbert Burns.
Ja, und gegen Gilbert Burns, da war er ja auch jetzt nicht lange weg, ne? Das war der 13. Februar, dieser Gilbert Burns-Kampf, und jetzt 24. April, also hat er direkt durchgezogen. Ich glaube, das hat ihn sogar nochmal stärker gemacht, dass er da gar nicht lange
Pause... Selbstbewusstsein, natürlich. Ja. Also, ich meine, Burns ist ein Hammer-Fighter, und da hat man aber schon gesehen, wie knackig der Jab geworden ist.
Ja.
Ich habe auf einmal gedacht, wo hat der den Jab hergeholt? Den hat er doch früher nicht gehabt. Und schaut man sich andere oder ältere Kämpfe von ihm an, dann sieht man auch die Unterschiede in der Schlagtechnik. Eine sehr solide Technik, aus der Deckung heraus, wie die Schläge macht. Also es ist schon ja, ein sehr, sehr gutes Boxen.
Ich habe sehr viel Zeit und Arbeit investiert in die Vorbereitung auf dieses Event. Habe wirklich alle Kämpfe geschaut von Usman. Und wenn man so die Evolution von seinem Jab beobachtet, das ist schon bemerkenswert. Also er war ja schon ein guter Fighter, ein Weltklasse-Fighter unter Henry Hooft. Aber jetzt nochmal die letzten Kämpfe unter Trevor Whitman. Da wird der Jab immer länger. Die Schulter dreht er nochmal nach vorne. Den Oberkörper dreht er leicht ein. Das macht den Jab nochmal länger. Dann schlägt er auch effektiver. Also er schlägt nicht in geraden Linien, er schlägt diese V-förmigen Jabs. Also das ist schon bemerkenswert, wie er sich entwickelt hat. Und die anderen Fähigkeiten sind ja nicht auf dem Niveau stehen geblieben, auf dem sie waren. Die sind ja auch nochmal besser geworden. Also du hast es vollkommen richtig gesagt. Er macht ja den Eindruck, als wäre er noch kräftiger, als würde er immer kräftiger werden. Und er ist erst 33, das muss man tatsächlich sagen. Also Kamaru Usman überrundet jetzt die Ersten in dieser Division. Leon Edwards ist halt noch einer, der in den Schatten lauert. Was denkst du? Was muss da passieren? Der ist ja jetzt gegen Nate Diaz dran. Den Kampf muss er auf jeden Fall mal gewinnen, Matthias.
Also ich gehe davon aus, dass Edwards gegen Diaz gewinnt. Aber Edwards war halt in der Vergangenheit auch nicht so aktiv wie ein Kamaru Usman und hat natürlich auch nicht annähernd so starke Gegner gekämpft wie ein Usman.
Ja.
Hatte das ich glaube also nicht, dass Kamaru Usman einen Leon Edwards fürchten muss. Nichtsdestotrotz ist es auf jeden Fall ein interessanter Kampf, aber das wird noch lange dauern, weil jetzt erstmal Colby Covington wieder am Start. Zumindest hat das Dana White wohl in der Pressekonferenz gesagt.
Ja, Colby Covington war tatsächlich so in der Vergangenheit auch der Einzige, der so, wie soll ich sagen, kompetitiv war, der da dagegenhalten konnte bis in die 5. Runde. Gut, hat sich dann den Kiefer gebrochen und ist dann untergegangen, aber das war ein Hammerfight und ich freue mich auf diesen Rückkampf. Also von Colby Covington kann man ja wirklich halten, was man will. Er ist so ein bisschen der Wrestling-Charakter, der Bösewicht, der alle anpissen will, aber das macht er halt, um Geld zu verdienen. So, Punkt aus, Ende. Vom Faktischen her, und das interessiert mich, ist er einfach ein außergewöhnlich guter Kämpfer. Sehr guter Ringer, exzellente Pace, schlägt hohes Volumen, und wird ein interessanter Kampf mit Sicherheit, aber wenn ich Geld wetten müsste, würde ich auch da auf Kamaru Usman setzen, Matthias.
Das würde ich definitiv machen. Wie gesagt, allein die Aktivität und zu sehen, wie sich Usman weiterentwickelt hat, das beeindruckt mich schon sehr. Und ich stelle mir natürlich die Frage, hat sich ein Colby Covington in der Art und Weise auch weiterentwickelt? Weil eins ist auch klar, wenn du schon ein Kämpfer auf dem Niveau bist, dann noch mal besser zu werden, Wahnsinn. Also das beeindruckt mich wirklich. Da wirklich noch mal im Detail an den Techniken so zu arbeiten, das dann auch im Kampf so umzusetzen. Das ist ja noch mal was anderes, ob ich in so eine Bratze reinhaue oder wirklich im Kampf 1:1 gegen den Mann das alles so abrufen muss. Boah, also ich kann mir bei aller Liebe nicht vorstellen, dass Colby Covington dagegen halten kann.
Ja, es wird spannend. Es ist einfach ein Kampfsport und ein Sport im Allgemeinen, der sich sehr, sehr schnell entwickelt, rasend schnell sozusagen. Und es ist unglaublich spannend, das zu verfolgen. Es hat so Spaß gemacht, das Event gestern zu kommentieren. Ich sag's dir, ich habe immer noch Gänsepelle, wenn ich an diese Szenen denke. Eins habe ich trotzdem nicht verstanden. Die 15.000 Zuschauer waren ja cool da in der Wildstar Veterans Memorial Arena in Jacksonville, Florida. Hat mich auch gefreut, diese Energie mal wieder aufzusaugen. Hat auch mir mehr Energie gegeben, so gefühlt am Mikrofon. Aber wieso buhen die Kamaru Usman aus, Matthias? Was kann man denn bitte nicht mögen an Kamaru Usman? Ey, die Geschichte mit seinem Vater, der im Knast saß, der jetzt zum ersten Mal einen Kampf live sehen kann, den holt er ins Oktagon. Er hat Francis Ngannou mit dabei. Er ist ein Vorbild für ganz Afrika. Er ist ein Familienvater, hat das Töchterchen dabei, hat eine vorbildliche Arbeitseinstellung. Matthias, was verstehe ich denn nicht an der Generation heute? Wieso buht man denn den aus? Ich verstehe es nicht.
Bin da bei dir. Ich kann es nicht auch nicht verstehen, warum man ihn ausbuht. Man kann ihn vielleicht etwas weniger bejubeln, weil man zu einem anderen Kämpfer hält, aber ihn auszubuhen, da gibt es natürlich überhaupt keinen Grund. Aber man muss natürlich jetzt das amerikanische Publikum ein klein wenig kennen. Und ich war schon einige Male in den USA. Das amerikanische Publikum ist, ohne das Böse zu meinen, sehr einfach. Masvidal ist ein einfacher Typ, der von der Straße kommt, der sich hochgearbeitet hat, der praktisch so diesen einfachen Amerikaner so ein bisschen verkörpert, auch wenn er auch kein reiner Amerikaner ist, du weißt, was ich meine. Also, er hat ja auch seine Wurzeln in Südamerika. Aber er spiegelt halt so diesen typischen Amerikaner wider, der geradlinig ist, der unkonventionell ist, der ein lockeres Mundwerk hat und dann natürlich auch aus Florida, aus der Ecke kommt. Und da waren natürlich als viele Zuschauer aus Florida. Das sind alles so Dinge, die Masvidal in die Karten spielen. Er ist schon sehr lange dabei. Und ja, dann führt es am Ende wohl dazu, dass die Stimmung so ein bisschen kippt und man das Gefühl hat, dass das Publikum ja zu nahezu 100% hinter Masvidal gestanden hat.
Er wurde ja in Miami geboren. In Miami, Florida ist natürlich der Lokalmatador, aber sogar er hat ja Usman Tribut und Respekt gezollt, hat ihm die Hand geschüttelt, hat gesagt, ey, alles gut, fair gewonnen, du warst der bessere Mann, hat das auch nochmal im Post-Fight-Interview gesagt. Das ist manchmal das, was ich an der. Wahrscheinlich bin ich zu alt. Wahrscheinlich bin ich echt zu alt. Ich verstehe es wahrscheinlich nicht mehr. Wieso buht man so einen Mann aus wie einen Kamaru Usman, der gefühlt ganz Afrika auf seinen Schultern trägt und so ein Vorbild ist. Ich verstehe es nicht, egal. Aber es ist wahrscheinlich wirklich so, wie du sagst, dass man hier auf dem Lokalmatador gesetzt hat und da standen die wie ein Mann hinter ihm, was ja auch okay ist. Nur nach dem Kampf muss man dann auch mal anerkennen, wer der Bessere war. Und der Bessere war einfach Kamaru Usman. Nichts gegen den Street Jesus. Er kann nächstes Mal wieder die Taufe vollziehen und den Gegner schlafen schicken. Dieses Mal im 50. Profikampf war es eine Niederlage. Und Usman hat ihn gefinisht, Matthias. Das ist ja auch was, was eigentlich nicht passiert bei Jorge Masvidal.
Ja, normalerweise hat er ja auch einen Betonschädel. Ich müsste jetzt in seiner Geschichte mal nachschauen. Das weißt du wahrscheinlich besser als ich, wann er das letzte Mal K.O. gegangen ist.
Also es gab mal gegen Rodrigo Dam, glaube ich, das ist ewig her, das ist so gefühlt 15 Jahre her, eine TKO-Niederlage. Aber in der UFC ist es meines Wissens die erste Niederlage durch K.O. Und in der UFC waren es ja auch, wenn Masvidal verloren hat, immer knappe Kisten. Erinnern wir uns zum Beispiel gegen Demian Maia war es, Split Decision zum Beispiel. Oder gegen Al Iaquinta war eine Split Decision. Benson Henderson fällt mir jetzt aus dem Kopf noch ein Split Decision. Also der hat so oft durch geteilten Punktentscheid verloren, da hat er sich dann irgendwann gesagt, hey, ich muss was ändern. Er hat es ja The Resurrection genannt, die Wiederauferstehung. Er beschloss halt den Punktrichtern irgendwann mal die Arbeit zu ersparen, nichts mehr im Zufall zu überlassen und hat die Gegner halt gebaptized, also getauft, will heißen K.O. geschlagen. Aber hier wurde er mal gefinisht durch K.O. Und ja, das ist auch so eine Kerbe, die kann sich jetzt Kamaru Usman bequem mal in seinen Champion-Gürtel schnitzen. So, ich habe den Street Jesus gefinisht, ist hier in der UFC durch oder auf, in so einer Art und Weise noch keinem gelungen.
Vollkommen richtig. Masvidal ist ein Typ, der richtig wegstecken kann. Das hat er schon in seinen Straßenkämpfen bewiesen. Da hat er schon einige Attacken bekommen. Aber irgendwann ist halt auch da mal ein Punkt erreicht, wenn ich zu viel nehme und das dann zu locker sehe und einfach der Schlag. Leute, ihr habt es doch gesehen, oder? Ihr habt es doch alle gesehen, wie da der Kopf sich verdreht hat, der Schweiß durch die Gegend geflogen ist. Es war doch wie in einem Actionfilm. Und dann wird auch die härteste Nuss irgendwann geknackt. Und das ist halt passiert. Natürlich kommt da noch hinzu, es wird ja im Alter nicht besser mit den Nehmerfähigkeiten. Im Normalfall ist es ja eher so, dass je älter der Kämpfer ist, er eher dazu neigt, leichter dann K.O. zu gehen.
Das ist auch ein guter Punkt hier. Masvidal wird 37, Weltergewichtsdivision, eine der stärksten in der UFC, eine der besten Divisionen, wenn es um die Qualitätsdichte geht. Bin gespannt, wo es noch hingeht für ihn. Vielleicht nochmal so ein BMF-Rückmatch gegen Nate Diaz oder ich habe ja so ein gewichtsklassenübergreifendes Money-Duell gegen Conor McGregor in meinem Hinterkopf, Matthias. Ich bin ja ganz ehrlich zu dir. Was denkst du darüber?
Also Masvidal ist zu jeder Schandtat zu haben, Hauptsache Kohle. Der Mann macht sich nichts aus Titeln oder Gürteln oder sonst irgendwas. Der ist so lange dabei, der hat von ganz unten angefangen und für ein paar Dollar auf der Straße sich rumgeboxt. Ich glaube, den interessiert nur eins und das ist Kohle. Und wenn du dem die richtige Kohle bietest, dann kämpft er am nächsten Wochenende gegen Conor. Dem ist, glaube ich, ziemlich alles egal. Das ist einer, der will damit einfach Geld verdienen. Der
Ja.
steckt auch so eine Niederlage psychisch gut weg. Da hat er, glaube ich, kein Problem mit. Das ist so, ja, entschuldigt den Ausdruck, aber das ist so eine richtige Kampfsau.
Also, voll okay, der Ausdruck.
Das, schau mal, wie viele Niederlagen der schon hat. Der hat ja schon 15 Niederlagen. Gut, das waren meistens, du hast es ja schon gerade eben ausführlich gesagt, immer knappe Kämpfe, die er da verloren hat. Aber der hat sich dadurch nie irgendwie aus der Bahn werfen lassen oder sonst irgendwas. Der hat immer sein Ding durchgezogen. Und das ist einer, da bin ich mir zu 100% sicher, der kämpft nur aus einem einzigen Grund. Und das sind die Scheine, die er dafür bekommt.
Gründet der jetzt seine eigene Bare Knuckle Boxing Liga, Matthias? Ist das eine schlaue Investition? Was denkst du?
Na, Bare-Knuckle-Fights sind ja im Moment so ein bisschen im Kommen. Anscheinend lieben die Zuschauer ja diese Brutalität. Für mich ist es ja noch ein bisschen zu einfach. Ich gucke es mir natürlich auch an. Aber ich bin jetzt nicht so der Riesenfan davon, wie jetzt vom MMA. Und er will ja auch diese Fights jetzt komplett ohne Handschuhe, ohne Bandagen irgendwas austragen. Ja, mein Gott.
Back to the roots, ne? Also ein bisschen seine YouTube-Vergangenheit wird da schon wach.
Es ist halt die Frage, ob es am Ende dann so ansprechend und so interessant ist. Ich bin halt jemand, ich liebe halt dieses Vermischen der Kampftechniken, auch wenn ich selber nicht gerungen habe und auch nie wirklich BJJ gemacht habe. Ich komme halt aus dem Standkampf, ich habe immer nur Sachen gemacht, wo man kickt und schlägt. Und trotzdem liebe ich es einfach, diese Mischung der verschiedenen Stile zu sehen. Das reizt mich halt am meisten und ich bekomme nicht so einen Kick irgendwie bei den Bare-Knuckle-Fights. Aber es ist immer mehr im Kommen. Die Zuschauer schauen natürlich auch das. Ich werde es mir auch anschauen oder schaue es teilweise ja schon. Ob das jetzt eine gute oder schlechte Investition ist für ihn. Ja, ich denke, er ist ein cleverer Hund. Er wird das schon so machen, dass er am Ende da auch ein bisschen Geld dran verdient.
Drück mir ihm die Daumen. Du hast Kick gesagt. Das ist das richtige Stichwort für den Titelkampf im Strohgewicht der Frauen zwischen Zhang Weili und Rose Namajunas. Darüber sprechen wir gleich hier bei Hackmanns MMA Show auf meinsportpodcast.de.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Vernimmt sich, was man will?
Dann wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt.
Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
Weiter geht's bei Hackmans MMA Show auf meinsportpodcast.de. Wir sprechen über UFC 261 und jetzt ganz explizit über den Kampf zweier Powerfrauen. Zhang Weili war die Titelträgerin im Strohgewicht. Rose Namajunas ging als Nummer 1 der Welt in diesen Kampf, Matthias. Und du hast das Stichwort Kick benutzt. Ja, das war das Ding hier, dieser Kick von Rose Namajunas genau ans Kinn von Zhang Weili. Und jetzt haben wir eine zweifache Titelträgerin im Strohgewicht. Thug Rose heißt sie.
Beeindruckend.
Sehr beeindruckend.
Beeindruckend. Und hier hatte ich als Favoriten Weili Zhang. Ich war mir eigentlich relativ sicher, da kann man mal sehen, wie schlecht ich bin, dass Weili Zhang diesen Kampf gewinnen würde. Aber was Rose dann da zelebriert hat, war wirklich vom Allerfeinsten. Sowohl diese mentale Stärke als auch dann das Technische. Der Kampf ging jetzt nicht lange, aber ich war von der ersten Sekunde an davon beeindruckt, wie sie sich bewegt hat.
Ja.
Allein die Position der Füße, der Stand, den sie hatte, das rechts, links immer wieder weggehen. Also es ist, ich will jetzt nicht auf die Kacke hauen, aber das ist genau so, wie ich es meinen Leuten hier immer versuche beizubringen. Geht nicht rückwärts, geht immer seitlich, bewegt euch seitlich, bleibt nicht stehen, geht immer aus den Schlägen raus. Und sie hat das so schön gemacht, es war beeindruckend. Den Fokus zu sehen, wie sie immer genau geschaut hat, weil Weili hat sich immer vor und zurück bewegt, hat immer den gleichen Rhythmus gemacht. Du darfst dich nicht im gleichen Rhythmus bewegen. Das hat mein Trainer mir, als ich schon ein Kind war, hat mein Trainer mir das schon gesagt bei meinen ersten Kämpfen. Du bewegst dich immer im gleichen Tempo. Du darfst dich nicht im Rhythmus im gleichen Tempo bewegen. Dein Gegner kann dich dann zu 100% ausrechnen. Und das hat dann am Ende auch dazu geführt, dass Weili Zhang in der Vorwärtsbewegung war und dann dieser wunderschöne Roundhouse-Kick mit dem vorderen Bein am Kopf oben eingeschlagen hat, durch die Deckung durch, die war auch ziemlich offen und genau an den Punkt, an das Kinn. Man hat nachher bei den Nahaufnahmen hat man noch richtig schön rot gesehen, wo der Fuß eingeschlagen hat. Also eine wunderschöne Technik, absolut beeindruckend und eine Geschichte, die man eigentlich verfilmen könnte, oder?
Absolut, absolut. Also ich hatte Gänsehaut, als da dieses kleine Persönchen mit 1,65 und 52 Kilo im Oktagon steht, so ganz verloren. Der Gürtel wirkt irgendwie viel zu groß und sie weint und ist total berührt. Ey, ich habe Gänsepelle bis an die Ohrläppchen, wenn ich dran denke. So was von emotional dieser Abend, von vorne bis hinten. Und ja, Thug Rose ist auch ein Schützling von Trevor Whitman. Ich wiederhole mich gerne, aber Trevor Whitman ist für mich einfach der Coach des Jahres. Ich glaube tatsächlich, Matthias, du weißt das besser als ich, weil du aus dem Stand kommst und ich aus dem Bodenkampf. Aber ich glaube, Weili Zhang hatte mit einem Low-Kick gerechnet. Ich habe mir die Szene nochmal genau angeschaut. Ja. Sie zieht das Bein zurück und dann kommt der Kick so bogenförmig nach oben quasi. Der kommt vom Ansatz her unten und fliegt dann hoch. Und sie konzentriert sich darauf, das Bein zurückzustellen und achtet gar nicht auf die Deckung rechts und batsch, geht genau an den Schalter, das Ding wieder so technisch super sauber gemacht. Ja, und dann fällt sie um und diskutiert dann noch mit Keith Peterson, meiner Lieblings-Marlboro-Stimme im MMA. Aber ich glaube, die Stoppage war absolut gerechtfertigt. Nach 2-3 Hammerfists war da Schicht im Schacht, ne?
Ja, für den Kämpfer ist natürlich eine Niederlage immer erstmal schwer zu akzeptieren. Ich denke mal, wenn Weili Zhang zum späteren Zeitpunkt den Kampf nochmal sieht in der Wiederholung, dann wird sie auch erkennen, da war nicht mehr viel zu holen. Aber du weißt ja auch, dass selbst wenn du benommen bist, ich kenne das aus meinen Kämpfen, du versuchst im Unterbewusstsein irgendwie noch weiter zu kämpfen,
ja,
du willst es manchmal selber gar nicht wahrhaben, dass du schon komplett irgendwie in einer anderen Welt bist. Und hier war das halt genauso. Sie war vielleicht jetzt nicht komplett schlafend, aber die Systeme waren alle runtergefahren und ausgeschaltet. Man hat das gesehen an ihrem Chicken Dance, an ihren wappeligen Beinen, konnte man schon sehr gut ja, feststellen, dass da nichts mehr zu holen war. Also alles vollkommen in Ordnung, vollkommen korrekt. Und ja, auf der einen Seite tut es einem dann natürlich gleich ein bisschen leid, weil ich war echt Fan von dieser chinesischen Fighterin. Bin aber auch Fan von Rose, weil diese Karriere, dieser Karriereverlauf von Rose Namajunas, das beeindruckt mich so.
Ja.
Sie hat sich hochgefightet, ist dann Champion geworden gegen Joanna. Kämpft dann im späteren Verlauf gegen Jessica Andrade und kriegt diese herbe Niederlage, wo viele schon gesagt haben, ey, die kommt nicht mehr zurück, das war's. Also wirklich eine ganz herbe Niederlage. Ich denke, die meisten von euch können sich daran erinnern, wo sie ausgehoben wurde, wie in so einem Wrestling-Wurf. Du kennst dich da am besten aus, du
Ja.
moderierst ja oft genug auch die Wrestling-Kämpfe. Die ist dann auf den Nacken gefallen. Also ich hatte im ersten Moment das Gefühl, der Nacken ist kaputt. Also unglaublich, dass sie das so gut überstanden hat.
Böse ausgesehen, ja.
Ich dachte dann aber, oh, das wird ihre Karriere stark beeinflussen. Und dann kommt diese kleine Person mit ihrem Mann Pat Barry, auch ehemaliger UFC-Kämpfer. Und wie in so einer Rocky-Geschichte, ne? Ich habe mir auch vorher die Berichterstattung angeschaut, wie die beiden leben, wie sie
Ja.
philosophieren, wie sie auf ihre Ziele hinarbeiten. Wirklich ein tolles Paar. Und man hätte es in einem Film nicht besser darstellen können. Sie
Ja,
kommen
war ein
zurück.
bisschen wie bei Rocky 4, ne? Da in Denver, Colorado, alles
Ja,
zugeschneit.
das hat mich schon so in den Bann gezogen von dieser Frau. Und dann kommt sie gegen diese Übermacht, diese Wiley Tseng, die in den letzten Kämpfen alle beeindruckt hat, die Jessica Andrade ja zerstört hat innerhalb kürzester Zeit. Und für mich, wie gesagt, war Rose Außenseiterin. Und dann hat sie mich so spektakulär überrascht und so ein Knockout. Also, wie gesagt, man hätte es in einem Film nicht besser darstellen können, wirklich. Ich fand's Weltklasse, ja, einfach toll. Und dann diese Emotionen nach dem Kampf.
Ja, Wahnsinn.
Da möchtest du doch am liebsten mitheulen. Also,
Du,
wenn
der
du selber.
Andreas Kaniotakis, ein Typ mit über 1,90 mit 120 Kilo, sitzt links neben mir in der Tonkabine und ihm sind die Tränen aus den Augen gekullert. Der war so emotional berührt.
Da bin ich ja froh, dass ich nicht der Einzige bin, mit dem es so geht. Mich nimmt das so mit, ja. Auch was im Vorfeld alles noch passiert ist, hat mich auch so mitgenommen. Aber auch dann dieser Sieg, die Tränen, diese Emotionen, man hat es dieser Frau angesehen, wie hart sie dafür gearbeitet hat. Wie dann ihr Mann, Pat, ich weiß jetzt nicht, ob sie verheiratet sind oder ihr
Ja, sind
Freund,
verheiratet, ja.
ja, wie er auf sie eingeschworen hat, du bist die Beste und glaub daran. Und
Und das ist das Entscheidende, Matthias. Das ist bei dir das Entscheidende.
Wahnsinn,
Da,
Wahnsinn.
die hat das Potenzial, aber die kann es manchmal nicht abrufen. Die hat ja auch gesagt, als ich den Titel hatte, das war für mich so ein Druck, das war so eine Last. Ich war froh, dass er weg war. Und ich glaube, die Denke. Das Mindset ist der entscheidende Punkt bei dieser Frau, weil wenn Trevor Whitman sagt, das ist die talentierteste Frau, mit der ich jemals gearbeitet habe, dann heißt das doch was. Der sagt das doch nicht einfach so. Aber dass die wirklich da im Oktagon steht und er schreit ihr ins Gesicht, du bist die Beste in the world, you're the best in the world. Und sie sagt, yes, I'm the best in the world, so als hätte sie es jetzt erst geglaubt. So, das,
Ja,
echt, das ist berührend, das ist wirklich berührend. Also, dass man auf dem Niveau und wenn es um so viel geht und man so talentiert ist, solche Selbstzweifel eigentlich hegt, das nimmt einen mit, das wirkt menschlich, ne? Und da kann man so seinen emotionalen Anker setzen und denken, hey, Rose Namajunas, kein verkehrtes Mädel, ey, ich mag die so. Auch wenn sie ein bisschen politisch geworden ist vor dem Kampf. Das hätte sich, glaube ich, ein bisschen sparen können. Und da hat sie dann auch vieles nochmal relativiert im Post-Fight-Interview. Das fand ich ganz gut, wo sie
das
sagt,
lassen wir jetzt mal außen vor.
ja.
Und da werden wir jetzt noch gar nicht drüber diskutieren. Aber schaut man sich insgesamt diese Härte und gleichzeitig dazu diesen Respekt, das ist auch so eine Sache, die ich so bewundere, die ich so toll finde, die den Sport so unglaublich für mich macht. Auch ein Masvidal und ein Usman, was haben die sich vorher in den Haaren gehabt? Um zu sagen, sie haben kein gutes Haar an sich gelassen. Also wirklich, man hätte denken können, die wollen sich gegenseitig töten. Aber nach dem Kampf respektiert man sich, man liebt sich, ich finde das so beeindruckend und das ist so emotional, das fesselt mich so sehr, dass ich auf der einen Seite mich für den Sieger freue und im gleichen Moment schon wieder traurig bin für den Verlierer. Es ist so ein geiler Sport und in meinen Augen der fairste Sport, den es auf der Welt gibt, weil hier brauche ich nicht zu faulen, um den anderen weh zu tun. Und danach werden wirklich so viel Respekt gezeigt. Wenn alle Menschen so wären wie MMA-Fighter, ich glaube, dann hätten wir keinen Krieg auf der Welt.
Die Welt ein besserer Ort, ja. Magnum Whaley Zhang verliert also das Gold im Strohgewicht, war ja erster UFC-Champion aus China überhaupt. 21 Siege in Folge, da reißt eine denkwürdige Serie. Und wenn ich mal so eine kleine Analyse wagen müsste, dann würde ich tatsächlich sagen, sie muss aufhören, sich gerade nach vorne und nach hinten zu bewegen. Man hat es in dem Kampf gegen Joanna Jędrzejczyk gesehen. Ja. Whaley Zhang bewegt sich in geraden Linien rein und raus. Die sind wie zwei Rammböcke, mir fällt jetzt kein besserer Vergleich ein, aufeinander zugerannt, immer wieder aneinander gestoßen, immer wieder kollidiert und wieder auseinander und wieder zusammen. Das war natürlich ein mega unterhaltsamer Kampf. Aber A, kannst du diese Technik gegen so eine gute und technisch starke Strikerin wie Rose Namajunas so nicht kämpfen? Und B, glaube ich auch, Matthias, sag mir gerne deine ehrliche Meinung, dass dieser Kampf gegen Joanna Jędrzejczyk im März des vergangenen Jahres Whaley Zhang enorm viel gekostet hat.
Schwer zu sagen, wie viel sie das gekostet hat, aber zumindest hat man da ihre Schwächen sehen können. Und da kommen wir wieder auf den Trainer zurück. Ich denke, dass das Team von Rose genau diese Schwächen erkannt hat und genau in diese Schwächen, so wie du eben gesagt hast, reingestochen hat. Bang! Und ja, wie du es gesagt hast, wenn ich der Trainer wäre, ich würde an ihrer Beinarbeit arbeiten. Die hat Power, die kann hart schlagen, die kann hart kicken, das ist ihr Problem. Aber sie kämpft und sie bewegt sich zu statisch.
Ja, sehr eindimensional. Die Bewegungsmuster sind berechenbar.
Sie muss einfach lernen, die Winkel zu verändern, mehr rechts, links sich zu bewegen, weil dann ist sie ein bewegliches Ziel, schwerer zu treffen, schwerer auszurechnen und dann nimmt sie auch nicht so viel. Und sie hat ja schon gegen Joanna, hat sie ja schon richtig viel genommen.
Ja. Also ich glaube, das ist so ein Kampf auch bei Joanna. Ich bin gespannt, wann wir die mal wieder sehen. Aber dieser Kampf kostet dich was. Wenn du, also für mich war das der Kampf des vergangenen Jahres. Wenn man 5 Rundenkämpfe jetzt mal so analysiert in den vergangenen 12 Monaten oder allgemein aus dem Jahr 2020, also wie Joanna ausgesehen hat, die hat ausgesehen wie ein Alien nach diesem Kampf. Also der Kopf war geschwollen und voller Hämatome. Ich glaube tatsächlich, das ist eine Schlacht, die verkürzt deine Karriere. Wir werden sehen, wie Whaley Zhang zurückkommt. Darauf bin ich gespannt. Sie muss jetzt erstmal zurück ans Reißbrett und da neue Taktiken, Strategien und vor allem ein bisschen an der Technik feilen, glaube ich. Das ist so das, was ich gesehen habe. Glaubst du, dass sie direkt einen Rückkampf bekommt? Ich glaube es nicht, muss ich sagen, weil das war sehr eindeutig. Eine Erstrunden-K.O., das ist eine eindeutige Sprache. Wenn wir Dana White, die Matchmaker der UFC, so kennen, dann gibt es da meistens nicht direkt einen Rückkampf. Was denkst du?
Ja, lieber Sebastian, die Frage wollte ich eigentlich dir jetzt stellen.
Siehst du mal.
Der Experte von uns beiden. Ich denke, sie wird früher oder später einen Rückkampf bekommen. Vielleicht sogar schneller als erwartet, weil natürlich der chinesische Markt sehr groß ist.
Ja, glaube ich, waren 4 Kämpfer aus China auf der Karte oder aus Asien, ne?
Und den Markt will man nicht verlieren. Ich kann mir also schon gut vorstellen, dass man allein aus finanziellen Gründen relativ schnell wieder versucht, Whaley Zhang ins Game zu bringen, weil sie hat ja wirklich eine große Popularität in China, hat wohl auch diverse Werbeverträge und solche Sachen. Das spielt ja immer mit eine Rolle bei der UFC. Das darf man ja nicht unter den Tisch fallen lassen.
Aber was wäre da noch so? Ich versuche wirklich zwanghaft, und es geht mir auch beim nächsten Thema, wir sprechen gleich um den Titelkampf im Fliegengewicht der Frauen, da geht es mir ähnlich. Ich zerbreche mir den Kopf und frage mich, wer wäre denn die Nächste an der Reihe? Also Carla Esparza in allen Ehren, aber das ist ein Klassenunterschied. Oder Claudia Gadeja oder Marina Rodriguez. Ich sehe eher noch so eine Mackenzie Dern, die sich jetzt stückweit nach oben arbeitet. Aber die ist auch so noch einen, vielleicht 2 Kämpfe vom Titelkampf entfernt. Deswegen auf der anderen Seite hast du mich ein bisschen ins Nachdenken gebracht. Also Whaley Zhang gegen Rose Namajunas im Rückkampf, ich würde es mir auf jeden Fall schmecken lassen, versteht mich nicht falsch, aber ich habe halt, wenn ich so die Matchmaking-Erfahrungen in meinem Kopf so ein bisschen zusammenzähle mit der UFC, da nicht das Gefühl, dass es ein direktes Rematch gibt, weil dazu war einfach das Ergebnis zu eindeutig. Aber Aufbaugegner gibt es ja auch nicht in der UFC. Ne? Wir wissen ja, wie es läuft. Also die servieren dir ja niemanden so zum Spazierengehen.
Ich vermute, man wird Whaley einen Kampf geben. Den wird sie gewinnen. Ich denke, Rose wird einen Kampf machen.
Oh, stell dir mal vor, Whaley Zhang gegen Joanna Jędrzejczyk 2 um den Number One Contender. Das wäre krass.
Das wäre so ein Ding. Und wir haben ja noch eine andere Asiatin, ich meine auch eine
Jan
Chinesin.
Xionan.
Ja, ich habe die jetzt nicht so gut im Kopf, um die einschätzen zu können, wie stark die ist.
Glaube ich, ungeschlagen noch in der UFC.
Aber das könnte ich mir schon vorstellen. Aber ja, Carla Esperanza, na.
Wir werden sehen, Matthias. Wir sind keine Matchmaker, wir sind Podcaster und wir sprechen über den nächsten Kampf, den dritten von drei Titelkämpfen. Im Fliegengewicht der Frauen trat Valentina Schewtschenko an, die unbestrittene Königin dieser Division. Sie blieb die unbestrittene, einstimmige Königin dieser Division, denn sie hat das Gold gegen die Nummer 1 der Gewichtsklasse verteidigt, gegen Jessica Andrade, den Bulldozer aus Brasilien, der man ja nachgesagt hat, dass sie super Takedowns hat, aber sie hat 6, 7 Takedowns kassiert in diesem Kampf. Valentina Shevchenko ist ein Phänomen, auch sie wird immer kompletter. Sambo, Judo, Ringen, Striking, also sie ist Black Belt in Taekwondo, Matthias, sie ist eine 17-fache Weltmeisterin im K1 und Thai-Boxen. Was kann die Frau eigentlich nicht? Sag nicht fliegen oder sich unsichtbar machen, aber was kann die nicht?
Also die Frau kann wirklich alles. Absolut beeindruckend. Und bei dieser Kampfvoraussage war ich mir eigentlich sicher, dass Schewtschenko das Ding gewinnt. Also ich habe da keine Sekunde dran gezweifelt. Und sie hat es auch genauso beeindruckend gemacht. Was mich überrascht hat, zumindest so ein kleines bisschen, wie körperlich stark sie doch überlegen war. Wobei Andrasch ja eigentlich so der Bull Terrier ist,
Ja.
der andere hochhebt und wirft. Aber die Takedowns, die Würfe sahen so locker aus, so perfekt und auch wie sie am Boden gearbeitet hat.
Weißt du, was mich so
So eine
beeindruckt
starke
hat?
Kämpferin. Wow.
Was mich so beeindruckt hat, ist, bei vielen Kämpfern ist es ja so, die schießen rein für einen Takedown. Keine Ahnung, in der Mitte jetzt ein Double und schießen rein und dann geht's zu Boden irgendwie. Oder die sind am Zaun, greifen einen High Crotch Single, slammen dich und dann geht's irgendwie zu Boden. Bei Shevchenko ist es so, bei 80% ihrer Takedowns und Foot Sweeps und Trips landet sie direkt in der Side Control, ganz kontrolliert. Also da ist der Gedanke nicht, wie bekomme ich die auf den Boden, sondern wie bekomme ich sie auf den Boden, dass ich gleich in einer Position weiterarbeiten kann und dann vielleicht zum Crucifix komme oder passieren kann oder mounten kann. Das ist so next level, was die macht. Das sehen viele gar nicht. Das hat auch nichts mit Kraft zu tun. Klar, du musst den Gable Grip dir holen und den Waistlock dir holen. Aber wie die Gegnerinnen trippt, wie die Würfe kombiniert, also die dreht mal rechts rum, mal links rum, irgendwann verursacht sie eine Reaktion bei der Gegnerin und trippt die und dann geht's zu Boden und dann fallen die nicht wie so ein Kartenhaus zusammen beide, sondern dann fällt die gezielt in eine Position, in der sie sofort weiterarbeiten kann. Sei es ein Backmount oder eine Side Control oder so, wie es dann eben zu Ende ging, in so einem Mounted Crucifix. Ey, Brazilian Jiu-Jitsu Black Belt Jessica Andrade. Matthias, die wirkte hilflos am Boden.
Ja, teilweise wie ein Anfänger. Und du hast die Wurftechnik von Valentina eben schon gut dargestellt. Ich habe das auch beobachtet. Ich bin jetzt nicht der Judo-Experte und auch nicht der Ringer. Aber es war immer schön zu sehen, wie sie bei jedem Wurf nicht einfach nur geworfen hat, sondern in jedem Wurf so eine Hüftrotation eingesetzt hat. Praktisch wie bei einem Kick, wo du die Hüfte mitnimmst,
Ja.
hat sie das bei ihren Würfen gemacht. Und dadurch hat sie halt immer diese, nicht nur diese Hebekraft, sondern auch diese Rotationskraft ausnutzen können und hat dadurch dann immer diese perfekte Position gehabt. Also ich fand das technisch wirklich total interessant zu sehen, wie sie es jedes Mal gemacht hat. Also das ist nicht, das ist weder Glück noch einfach nur Kraft, sondern das ist wirklich eine ganz präzise, ausgefeilte Technik. Da ist richtig Köpfchen dahinter. Und wenn dann noch jemand so viel Power hat wie diese Frau, man sieht ja auch, wie austrainiert die ist. Da ist ja, und das für eine Frau, da ist ja kein Gramm Fett dran, also eine Maschine. Ja, Wahnsinn. Das ist absolut beeindruckend gewesen. Und das für jemanden, der, wie gesagt, eigentlich ein Standkämpfer ist.
Ja, 14 ihrer letzten 16 Kämpfe gewonnen, zweimal verloren, natürlich gegen The GOAT Amanda Nunes, wobei einmal war es eine Split Decision.
Ja.
Und da denke ich mir, Matthias, stell dir vor, ein Judge wertet die eine oder andere Runde anders, dann haben wir ein ganz anderes Narrativ. Dann heißt es, Valentina Shevchenko ist die Kampfsportlerin auf diesem Planeten, die man schlagen muss. So sagen alle, Amanda Nunes ist GOAT. berechtigt in meinen Augen, aber um es kurz runterzubrechen, um es auf eine Frage zu formulieren, was hältst du davon? Nunes, Schewtschenko 3?
Ja, ansonsten, wen willst du gegen die Frau kämpfen lassen?
Das ist es.
Die ist doch von einem anderen Stern. Ich meine, was kommt danach noch in ihrer Gewichtsklasse? Ich kann mir nicht vorstellen, dass da überhaupt jemand dabei ist, der eine Chance hat. Die einzige Chance, die du hast, ist, wenn diese Frau, Valentina Schewtschenko, mal keinen Bock hat zu trainieren.
Ja.
Wenn die einfach zu satt wird, weil sie sich denkt, ja mein Gott, was soll ich hier noch? Das, ne? Aber das kann ich mir bei der Frau nicht vorstellen.
Nee.
Das ist so eine Perfektionistin und hat noch ihre Schwester an ihrer Seite, die auch eine tolle Kämpferin ist, sodass die sich gegenseitig pushen werden. Die werden schon aufpassen, dass da keiner so einen Schlendrian bekommt. Das wäre so die einzige Sorge, die ich hätte, dass diese Frau zu besiegen ist. Ja. So dieses Mike Tyson-Syndrom. So, wenn du,
ne, aber so ist die nicht gepolt. So ist die nicht gepolt. Die lebt den Kampfsport.
Genau. Ja, das glaube ich auch nicht. Ich glaube, wie gesagt, das wäre die einzige Chance. Aber bei dieser Frau kann ich es mir nicht vorstellen, weil die immer so perfekt arbeitet und so unglaublich diszipliniert und fokussiert ist. Das ist keine Lebefrau. Ich glaube, die ist heute schon wieder im Training. Wir beiden hier doof quatschen.
Oder sie putzt ihre Waffen und ist schon wieder auf der Shooting Range. Nee, aber ganz im Ernst, hat die Division leer gefegt. Also Jennifer Meyer besiegt, Caitlin Chukagan, Liz Camouche, Jessica Ai, dieser Horror-Headkick damals. Also wen willst du da servieren? Klar, da ist eine Joanne Calderwood oder eine Lauren Murphy. Also das ist doch, das kannst du doch als UFC nicht verargumentieren, dass das ein Kampf auf Augenhöhe ist. Also
bei Amanda haben wir das gleiche Problem.
Absolut.
Die sind von ihr weggefegt worden. Also eigentlich macht es nur Sinn, die beiden nochmal gegeneinander zu stellen.
Zwei fliegen mit einer Klappe.
Ja, das ist eigentlich das. Das sind aktuell die beiden besten Frauenkämpferinnen mit großem Abstand.
Ja, da gibt es nichts hinzuzufügen. Auf der anderen Seite haben wir jetzt Jessica Andrade, 19. Kampf in der UFC. Ne, Profibilanz von 21-9, das ist ordentlich. Aber ich glaube, an einer Valentina Schewtschenko kommt sie bei 10 Versuchen vielleicht einmal vorbei, wenn sich Valentina Schewtschenko irgendwie verletzt oder keine Ahnung, irgendwas ganz Unvorhergesehenes passiert. Die war total aus ihrem Element, weil so diese, ja, Clinch-Kontrolle, Takedowns, das ist ja das Metier einer Jessica Andrade. Du hast ja gesagt, wie so ein Bullterrier beißt sie sich rein in die Gegnerin. Auch ihre Power konnte sie nicht ausspielen, weil sie nicht rangekommen ist. Da war tatsächlich der Reichweitenunterschied auch bemerkbar. Und das soll nicht heißen, dass Jessica Andrade keine gute Kämpferin ist. Ganz im Gegenteil. Sie ist die einzige Frau in der UFC, die Siege in 3 verschiedenen Gewichtsklassen aufweisen kann. Aber das war einfach ein Klassenunterschied, so leid es mir auch tut. Ja, jetzt haben wir alle 3 Titelkämpfe abgehandelt, Matthias, aber das soll ja noch nicht heißen, dass es nichts mehr zu besprechen gäbe. Ganz im Gegenteil, da ist einiges geschehen in den ersten beiden Kämpfen der Maincard. Gleich sprechen wir noch über Uriah Hall gegen Chris Weidman im Mittelgewicht und den Eröffnungskampf natürlich im Halbschwergewicht. Anthony Lionheart Smith gegen den jungen Jimmy Crute. Und ja, bleibt doch noch ein bisschen dran hier bei Hackmans MMA Show auf meinsportpodcast.de.
Helmut Haller, in Deutschland respektiert, in Italien, speziell in Bologna, hochgeachtet, ja fast vergöttert. Il Biondo nannten sie ihn dort und noch heute kennt ihn in Bologna fast jedes Kind. Haller hatte unglaubliche fußballerische Fähigkeiten und war ein perfekter Botschafter des Nachkriegsdeutschlands, aber auch ein dreister Balldieb.
100 Fußballlegenden. Jetzt, überall wo es Podcasts gibt.
Weiter geht's bei Hackmans MMA Show auf meinsportpodcast.de. Es ist ein Sonntagabend, Matthias Botthof bei mir in der Leitung. Wir sprechen über UFC 261, fand ja statt am vergangenen Wochenende live aus der Vistar Veterans Memorial Arena. 15.000 Zuschauer in Jacksonville, Florida. Matthias, was war so dein erstes Gefühl, als du in die volle Halle geblickt hast?
Ich war irgendwie sprachlos. Ich weiß nicht. Meine Frau hat neben mir gesessen und wir haben beide in diese Halle geschaut mit dieser Kameraführung über. Ich war irgendwie total geflasht und haben uns beide so angeguckt und haben im selben Moment das Gleiche gesagt. Und wir sitzen hier auf dem Sofa, haben einen Lockdown, dürfen um 22 Uhr nicht mehr vor die Türe. Wir hätten einen Hund Und wir leben ja auf dem Dorf. Hier ist nichts. Hier klappen so die Bürgersteige hoch um 8 Uhr abends. Und ich durfte nicht mal zu meinem besten Freund fahren und mit ihm gemeinsam UFC gucken, wie wir das normalerweise immer machen, weil wir Ausgangssperre haben. Und
naja, ich bin jetzt geimpft worden letzte Woche. Ich habe wirklich wieder Hoffnung bekommen dadurch. Meine Eltern sind jetzt geimpft, meine Frau und ich sind geimpft, meine Oma ist geimpft. Ich hoffe wirklich, dass in ein paar Monaten das bei uns auch wieder losgeht. Ich bin aber auch froh, dass ich solche Entscheidungen nicht treffen muss. Ich bin froh, kein Politiker zu sein. Ich bin froh, Kommentator zu sein. Denn das ist in dieser Zeit vor allem kein einfacher Job, glaube ich.
Ja, aber lass uns da nicht zu politisch werden. Sonst sprengen wir, glaube ich, die Sendezeit deines Podcasts.
Ja,
Kann ich
natürlich.
lieber auf die schönen Sachen wieder zurückkommen. Es war jedenfalls einfach schön, das mal wieder zu sehen.
Auf jeden Fall.
Ich meine, wir sind Menschen. Und die wenigsten von uns möchten irgendwo in so einem Aussiedlerhof im Gebirge leben, sondern wir wollen einfach mit anderen zusammenkommen. Wir wollen uns austauschen. Wir wollen soziale Kontakte pflegen. Und wir wollen gemeinsam diese Erlebnisse haben, sei es im Fußballstadion oder bei der UFC. Und ich bin bei einigen Veranstaltungen schon live dabei gewesen. Ich habe schon in diesen Hallen gesessen. Es ist der Wahnsinn, da geht der Punk ab. Also wirklich, die Amerikaner zelebrieren das ja mit Bier und Popcorn. Die sitzen da mit der ganzen Familie. Da sitzen die Kiddies, drei Köpfe. Daneben sitzt der Papa, die Mutter, dann noch die Tante dabei und manchmal kommt die Oma mit. Und dann machen die da ein Fest draus. Das ist für die, als würden wir in Urlaub fliegen. Der typische Amerikaner fliegt ja nicht in Urlaub. Ihr werdet selten sehen, dass ein Amerikaner in Europa Urlaub macht oder so, sondern wenn die Urlaub machen, dann entweder in Las Vegas oder in Orlando und dann gehen sie halt zu UFC.
Ja,
Das
die
ist so ähnlich.
Ticketpreise sind ja auch schon so, dass es ein kleiner Urlaub ist, ne, den man da.
Genau. Und dann leben die das aus und dann sind die halt einfach so verrückt, egal ob es jetzt beim Wrestling ist oder hier bei der UFC. Und es ist halt einfach schön zu sehen gewesen. Manchmal denkt man ja schon so, wenn man im Fernsehen so einen Film schaut oder so, ach, guck mal, wie schön das früher war. So einfach durch die Straßen gehen, im Restaurant sitzen und solche Sachen. Wir brauchen diese Normalität, ganz klar. Und es war ein super Erlebnis wieder. Wir haben uns riesig drüber gefreut und auch das Moderatorenteam, also DC und
Joe Rogan, John Hennig.
Rogan. Genau, du hast auch gemerkt, wie die wieder gebrannt haben, wie die gefiebert haben. Also es ist einfach was anderes und ja, ich fand es einfach nur geil.
Ja, das ging mir ähnlich. Einen kleinen Stimmungsbrecher gab es aber im Mittelgewicht. Da trafen Uriah Primetime Hall, die Nummer 9 der Division, und The All-American Chris Weidman, die Nummer 11 der Division, aufeinander. Und was passierte? Eine Sache, du hast ja vorher von Hollywood-Filmen und Rocky-Filmen gesprochen. Eine Sache, die man keinem abkaufen würde. Wenn du mir jetzt sagst, pass auf, Sebastian, ich erzähle dir eine Geschichte. Da gab es vor, ja, so 8 Jahren oder so einen Kampf zwischen Chris Weidman und Anderson Silva, und Chris Weidman wird Weltmeister, weil sich Anderson Silva das Bein bricht. Und dann bricht sich Chris Weidman auf die gleiche Art und Weise in einem Kampf wenige Jahre später das Bein. Dann sage ich, Matthias, dein Skript, das ist gut und schön und die Geschichte, die hört sich auch nicht schlecht an, aber das ist zu unrealistisch. Sowas passiert im wirklichen Leben nicht, Matthias. Du bleibst du lieber Bodybuilder und Trainer, weil Drehbücher, das ist nicht so dein Ding, aber Himmel, Herrgott nochmal, das Ding ist wirklich passiert. Also genau wie damals im Kampf gegen Anderson Silva bricht sich hier Chris Weidman den Unterschenkel. Matthias, wie ging es dir in der Situation, als das Bein da rechtwinklig wegsteht?
Alter, ich war geflasht. Ich war geflasht. Nun gut, ich kenne diese Verletzung. Ich habe die schon öfters gesehen. Noch nicht live, das gebe ich auch zu. Immer nur im Fernsehen. Aber es ist mir jetzt nichts Neues. Nur, wie du schon sagst, dass es einem Chris Weidman passiert. Das ist so. Also, das kann man ja vergleichen mit Lottospielen. Ich meine, wie oft, bei wie vielen Millionen Kicks passiert so eine Verletzung, so ein Unfall?
Ich habe keine Ahnung, aber es ist
Zum
so
Glück
ungefähr wie wenn
sehr,
der
sehr,
Blitz
sehr, sehr
einschlägt.
selten. Zum Glück sehr, sehr, sehr
Ja,
selten.
ja.
Und der Mann, der einen der besten Kämpfer aller Zeiten geschlagen hat,
Zweimal sogar.
zweimal und beim zweiten Kampf halt geschlagen hat mit dieser Beinverletzung, wo dann Anderson Silva genau diesen Kick gemacht hat, genau die gleiche Verletzung hatte. Es ist unglaublich. Ich kann es gar nicht in Worte fassen. Wie viel Pech kann ein Mensch haben? Wie viel Karma gibt es auf dieser Welt? Also
ja, vor allem Chris Weidman, Nacken-OP, Kreuzbandverletzung, die Probleme mit seinen Füßen, konnte kaum Cardiotraining absolvieren. Jetzt ist er endlich wieder gesund, sah richtig gut aus auf der Waage. Ray Longo hat auch noch in dem Podcast gesagt, den ich in der vergangenen Woche gehört habe, dass er richtig gut drauf ist, dass er trainieren konnte, dass er keine Verletzungen mitgeschleppt hatte im Camp und dann 17 Sekunden und sowas. Also Uriah Hall checkt den Kick. Natürlich auch keine Absicht. Der will nämlich das Bein brechen. Der checkt einfach nur den Kick. Der dreht das Knie nach außen, wie man es halt macht. Und der Kampf ist vorbei, bevor er richtig angefangen hat. Chris Weidman ist ja eigentlich wirklich eine geschichtsträchtige Figur im Mittelgewicht der UFC. Hält den Takedown-Rekord. 42 Takedowns in der UFC-Mittelgewichtsgeschichte. Das ist einzigartig. Ist ja ein Ausnahmeringer. Also war Division I All-American am College. Und war auch Mittelgewichtschampion damals, zweimal gegen Anderson Silva gewonnen. Beim zweiten Mal, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, sich da Anderson Silvas Bein gebrochen. Ich glaube, jetzt könnte es tatsächlich sein, dass die Karriere von Chris Weidman im Alter von 36 Jahren schön langsam zu Ende geht. Denn das sah zwar aus so wie eine klassische Schaftfraktur, also gutartiger als eine Gelenkfraktur, das ist ja immer schlimmer, aber dennoch, der Mann ist 36 und das Mittelgewicht ist keine einfache Division und das wird eine Weile dauern, bis der wieder gegen den Sack tritt.
Ja, man kennt ja den Heilungsprozess bei Anderson Silva, ich weiß nicht, wie alt der damals war, aber auch bei ihm hat es ja relativ lange gedauert, bis die Verletzung geheilt war und der hat ja dann noch verbotene Medikamente genutzt, um den Heilungsprozess zu beschleunigen. Ist dann direkt danach des Dopings überführt worden. Auch ein sehr tragisches Ding natürlich. Ein Chris Weidman hat schon zahlreiche Verletzungen gehabt und allein deswegen bewundere ich das schon, wenn du nach so harten Rückschlägen immer wieder zurückkommst. Der hat brutale Niederlagen gehabt, ist zurückgekommen. Der hat brutale Verletzungen gehabt und ist zurückgekommen. Und das macht einen echten Champion aus. Das macht einen echten Kämpfer aus. Das sage ich dir. Gewinnen ist einfach. Gewinnen kann jeder. Gewinner sein ist das Leichteste der Welt. Aber verlieren und wieder zurückkommen, sich zurückkämpfen mit Problemen, Niederlagen und Rückschlägen im Leben, psychisch, körperlich, familiär klarzukommen, sich dann zurückzukämpfen, das sind wahre Krieger, das sind wahre Kämpfer, das sind wahre Champions. Und da zeigt sich auch erst ein wahrer Champion, wenn du diese Höhen und Tiefen in deinem Leben durchlaufen hast. Wenn du so ein aalglatter Champion bist, der immer gewinnt, ja mein Gott, was ist dann gewesen? Hast du dir zu leichte Gegner ausgesucht? Mein Trainer hat immer gesagt, wenn du immer gewinnst, hast du dir zu leichte Gegner ausgesucht. Dann wollte ich immer gegen die Besten kämpfen. Ich habe die Herausforderung gesucht. Und genauso habe ich es im Bodybuilding gemacht. Ich wollte immer mit den Besten auf der Bühne stehen. Ich habe mir nicht die leichtesten Wettkämpfe ausgesucht, ich habe mir die härtesten und schwersten Wettkämpfe ausgesucht, weil dann kannst du wirklich sehen, wo du stehst. Und Weidman ist genau aus dem Grund für mich wirklich ein Ausnahmetalent, ein Typ, der meinen größten Respekt hat. Immer wieder zurückzukommen, sich hochzuarbeiten, ist wirklich Wahnsinn. Ich hoffe nur, dass er eine gute Krankenversicherung hat, weil ich vermute auch, dass das jetzt das Karriereende ist.
Ja, man wünscht es keinem, aber vielleicht ist es auch so ein Zeichen mit 36, dass es schön langsam zu Ende geht. Das ist eine herbe Verletzung. Und er hat ja nochmal so viel umgestellt, ist nach Fort Mill, South Carolina gezogen, hat da mit seinem Schwager Wonderboy Thompson viel trainiert und auch in New York weiterhin mit Ray Longo und Matt Serra gearbeitet, hat echt viel reingesteckt, viel investiert. Und ich habe mir nochmal die UFC Weigh-In-Show angeschaut und da hat er so einen positiven Eindruck gemacht, hat richtig gut ausgesehen. Beim Wiegen fand ich wirklich, das war der beste Chris Weidman der vergangenen Kämpfe. Und ja, dann passiert eben sowas. Auch das gehört zu diesem verrückten, unvorhersehbaren Sport. Wenn du denkst, du hast in der UFC und im MMA schon alles gesehen, dann wirst du batsch, batsch, batsch eines Besseren belehrt. Dann passieren zwei, drei Dinge auf so einer Card, wo du sagst, alter Schwede, wo kam das denn jetzt wieder her? Und
eine positive Sache versuche ich diesem Kampf doch noch abzugewinnen. Ich ticke so, ich versuche immer die positiven Dinge zu sehen und mein positiver Takeaway ist tatsächlich die Reaktion von Uriah Hall. Wie er da reagiert, wie er sagt, hey Chris Weidman, es tut mir leid für dich, wir haben uns vor 10 Jahren schon mal gegenübergestanden, damals hast du mir meine erste Niederlage beigebracht, jetzt hast du gegen mich verloren, hast dich verletzt, ich schulde dir was, das ging jetzt nicht so zu Ende, wie ich es mir gewünscht hätte, ich wünsche dir eine gute Besserung, eine vollständige Genesung und ich biete dir an, wenn du wieder fit bist, hey, let's run it back, wir machen sofort den Rückkampf, hat nicht gefeiert, war nicht überschwänglich, hat die Halle wieder verlassen, so stelle ich mir das vor und Uriah Hall, spätestens seit gestern bin ich ein großer Fan von ihm.
Dem schließe ich mich an. Ich bin jetzt auch, kann kommen, was will, ich bin ein Uriah Hall Fan. Ich fand ihn vorher schon geil, weil ich habe es ja in dem Podcast jetzt schon erzählt, ich bin halt der Typ, der aus dem Striking kommt, Boxen und Kicken und er ist halt jemand, der super geil kicken kann und da auch schon spektakuläre K.O.s bekommen hat. Und gestern hat er auch gezeigt, dass er also menschlich wirklich on point ist. Das war nicht gespielt, das war so echt. Also
Das wollte der einfach nicht.
Ich habe das Gefühl, so wie er da stand und es ihm unangenehm war, dass sein Arm hochgegangen ist, seinen Arm gleich wieder runtergenommen. Und also ganz, ganz, ganz vorbildlich. Wahnsinn. Also ich bin so beeindruckt gewesen von diesem Mann, weil das zeigt halt auch einen gewissen Charakter, das zeigt, was du für eine Einstellung vom Leben hast. Und der hat ja auch schon einige Höhen und Tiefen durch in seiner Kampfkarriere.
Absolut. Man hat ja immer gesagt, Uriah Hall ist dieses Riesentalent, damals nach dem Finale des Ultimate Fighter. Und so, wenn das Rampenlicht wirklich ganz hell wurde, wenn die Bühne ein bisschen größer wurde, dann hat er meistens nicht abgeliefert. Und jetzt holt er sich mal einen Sieg gegen einen ehemaligen Weltmeister und dann kommt er wieder so zustande. Ich glaube, es war jetzt der 4. Sieg in Folge für ihn. Er arbeitet sich somit weiter nach vorne im Mittelgewicht, aber das wollte er nicht so. Also so wollte er auf keinen Fall gewinnen. Mir hat er fast genauso leid getan wie der gute Chris Weidman, der dann auf der Trage aus der Halle gebracht wurde und heute sicher eine Packung Schmerzmittel aufmacht, bevor ich glaube, morgen dann operiert wird, was ich im Internet gelesen habe. Ich wünsche ihm eine gute Besserung und vor allem eine vollständige Genesung. Meine Güte, ey.
Das war wieder so typisch amerikanisch, wenn die dann, sei es bei einem Footballspiel oder bei anderen Sportarten, aus der Halle rausgetragen werden, dann kommt so der Arm nochmal hoch für die Fans. Das ist beeindruckend. Und ja, Chris Weidman war auch ein sehr, sehr beliebter Champion in den USA. Ja. Er hat halt irgendwann diese Pechsträhne gehabt. Ich habe ihn mal getroffen, ich habe ihn live kennengelernt und bei dem Event, bei dem ich ihn getroffen habe, da kam er da in die Halle rein und ich habe so schräg neben ihm gesessen, da haben die Leute Kopf gestanden. Das war zu der Zeit, als er Champion war und ich war total stolz, ihn zu treffen und also die Leute haben den echt gefeiert. Der ist also praktisch von ganz oben nach ganz unten gefallen und das ist schon eine echt bittere Pille. Ich hoffe auch, dass er möglichst schnell wieder gesund wird und ich denke mir aber, selbst wenn er keine Karriere mehr als Kämpfer hat, ich glaube, er ist kein Dummer. Ich denke, er ist schon ein sehr guter und sehr cleverer Mensch und ich glaube, von ihm kann man viel lernen. Ich kann mir ihn sehr gut als Trainer vorstellen.
Ja, sehr emotional fand ich die Reaktion von Anthony Smith, als er, ich glaube, es war auf der Post-Fight-Press-Conference angesprochen wurde, auf die Verletzung von Chris Weidman. Ey, der war richtig fertig. Der war richtig fertig. Er hat ja viel trainiert in der Vergangenheit mit Chris Weidman und hat auch gesagt, Mensch, jetzt hat er so viel reingesteckt, hat viel härter gearbeitet als zu der Zeit, in der er Champion war tatsächlich und wollte sich nochmal wirklich zurückarbeiten, wollte nochmal rein in die Top 10 und jetzt sowas. Ey, Anthony Smith war komplett runter mit den Nerven und der hat ja wirklich einen tollen Sieg gefeiert. Da sprechen wir jetzt gleich ein bisschen drüber. Das war der Eröffnungskampf. Anthony Smith gegen Jimmy Crute im Halbschwergewicht und naja, jetzt sind wir schon bei Freak Accidents, also bei so Freak Unfällen, Verletzungen. Matthias, das war ja hier, sag mal, so eine Stufe besser, aber so richtig viel besser war das auch nicht. Ne? Jimmy Crute wird da mit einem Kick am Bein getroffen und kann dann seinen Fuß nicht mehr ansteuern.
Ja, das war ein Ding. Während hier, also bei Weidman war es ja so, dass Uriah Hall ja eigentlich gar nichts gemacht hat, aber Weidman ja, der aktive, der den Kick gemacht hat und sich dann das Schien- und Wadenbein gebrochen hat. Wobei ich mir immer denke, vielleicht sind das schon, einfach auch Überlastungserscheinungen gewesen. Man spricht ja auch oft von so einer Art Ermüdungsbruch.
Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, der Kick war von der Technik her falsch. Weil, das weißt du besser als ich, wenn du kickst, dann musst du ja normalerweise den Spann anziehen, damit da Spannung draufkommt auf den Unterschenkel. Und er hat den Spann so wie bei einem Volley-Schuss quasi so abgeklappt und dann hast du die Spannung nicht auf dem Unterschenkel. Und wenn dann einer richtig stabil steht und Uriah Hall hat den Fuß aufgestellt und nach außen gedreht und du richtig reintrittst, dann kann das brechen, das Ding. Ich glaube,
das kann dazu beitragen, aber selbst, der Andreas hat das ja letzte Nacht auch erzählt, mit dem Anziehen von den Füßen, aber selbst wenn du da Spannung auf das Bein drauf bringst, wenn du auf den richtigen Punkt triffst und der Knochen vielleicht schon ermüdet ist durch diese vielen Trainingsmonate und Jahre, ja, dann bricht er, glaube ich, trotzdem. Da kommen halt viele verschiedene Punkte aufeinander. Der Gegendruck.
Sagen wir es, wie es ist. Es war halt einfach saublöd. Also es tut mir so leid für den Whiteman. Sorry, ey. Also blöd
einfach. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, der Uriah Hall war eigentlich passiv, hat den Kick abbekommen und der gekickt hat, hat sich verletzt. Und im Kampf davor bei Anthony Smith, da haben wir gesehen, es kann natürlich auch andersrum funktionieren. Leider, Low Kick kann auch funktionieren.
Ja, es war so eine sogenannte Peroneus-Lähmung. Ich habe es ja auch gesagt in der Übertragung. Also dieser Peroneus-Nerv wird da geschädigt und das kommt dann so zu einer Lähmung der Muskeln. Und zwar sind das die Muskeln, die man dann nicht mehr ansteuern kann, die praktisch die Fuß- und Zehenhebung ermöglichen und dann klappt der Fuß immer so nach außen weg. Das gab es, glaube ich, auch mal in dem Kampf zwischen Michael Chandler und ich glaube, es war Brent Primus, wo Michael Chandler den Kampf total im Sack hat, das Ding einfach total kontrolliert, es ist völlig ungefährdet und er bekommt einen Kick ab und hat auch diese Peroneus-Lähmung und kann diese Zehenhebung quasi nicht mehr durchführen und der Fuß klappt die ganze Zeit so nach außen weg, sieht ganz ekelhaft aus, wahrscheinlich das Außenband auch bis zum Ende durchgedehnt und vielleicht sogar gerissen.
Vielleicht ist es sogar kaputt.
Ja, keine Ahnung, was da innen vorgeht, das spürst du ja auch nicht mehr, weil der Nerv praktisch betäubt ist. Das ist so ein Stun quasi auf diesem Nerv, du kannst eben die Stelle nicht mehr ansteuern und Jimmy Crute will nochmal antreten in der zweiten Runde und der Ringarzt lässt ihn nochmal in der geraden Linie marschieren und das Ding klappt weg wie ein Taschenmesser. Also, dass da auch die Ecke nicht sagt, Junge, das Ding ist fertig. Bleib da, bleib sitzen, ey. Dass die Ecke ihm das erlaubt, da nochmal rauszugehen. Ich weiß nicht.
Ich als meinem Kämpfer nicht erlaubt.
Da sage ich als Coach, du kannst das machen, aber ich trainiere dich nie wieder.
Ich habe natürlich auch schon oft in der Ecke gestanden und muss dann auch Kämpfer rausnehmen aus dem Kampf, was mir natürlich immer leid getan hat. Und der Kämpfer, der will meistens kämpfen bis zum Tod, könnte man sagen. Und hier war es halt auch so, normalerweise der Coach dann sagen müssen, pass auf. Vielleicht haben die noch die Hoffnung gehabt, weil ich habe mal gehört und meine mich zu erinnern, bei Triple C, bei Henry Cejudo, wäre das auch mal gewesen.
Ja, er hat mal gesagt, er hat mal so 30, 40 Sekunden hat er kein Gefühl drauf gehabt und dann kam es aber wieder.
Ja, und vielleicht hat man hier auch die Hoffnung in der Ecke gehabt, dass wenn der gleich ein, zwei Schritte macht, dass es wiederkommt. Ja, es ist schwierig nachzuvollziehen, vielleicht für unsere Zuhörer. Was jeder kennt, ist doch, wenn das Bein einschläft. Kennst du das Gefühl? Ja. Kennen ja viele, ne? Das Bein schläft ein und versucht man dann darauf zu laufen. Das geht nicht.
Ja.
Und ich habe auch im Freundeskreis sogar einen Kumpel, dem ist es passiert, der hat am Schreibtisch gesessen, hat gearbeitet, das Bein schläft ihm ein. Er steht auf und knack, dann bricht er sich unten das Fußgelenk.
Oh nein!
Ja.
Um Gottes Willen, wieso macht dieser Mensch solche Dinge?
Der ist das Bein ist eingeschlafen und wollte sich hinstellen. Und ähnlich müssen wir uns das, glaube ich, mit diesem Nerv vorstellen. Ich habe das auch noch nicht gehabt. Ich habe auch schon einige Low-Kicks abbekommen, aber Gott sei Dank ist mir das nie passiert. Aber scheint wohl wirklich so zu sein, dass du keine Kontrolle mehr über den Fuß hast und ja, dann kannst du dich nicht mehr weiterkämpfen. Und hier letzte Nacht hat man es ja deutlich gesehen. Der Fuß war komplett außer Kontrolle. Der hat da unten so rumgewappelt, als wäre er nur noch aus Gummi. Wahrscheinlich kommt noch hinzu, dass die Bänder wahrscheinlich schon gerissen waren, weil er hat ja schon davor in der Runde mit diesem Bein dann auch weiter gekämpft.
Hat sich einen Takedown geholt mit dem Bein? Ich dachte, ich sehe nicht richtig, holt sich den Takedown mit dem Bein. Also wie krank ist der Typ drauf?
Harter Hund.
Das war Wahnsinn. Gute Jimmy Crute wächst da über sich hinaus, hat nur noch ein Bein und holt sich einen Takedown. Das ist wahrscheinlich der erste einbeinige Takedown in der UFC-Geschichte, Matthias.
Also,
nee, das hatten wir doch schon mal bei einem Kämpfer. Ich kann mich daran erinnern.
Weißt du, was er gesagt hat in der Post-Fight-Press-Konferenz, was seine Taktik gewesen wäre für die zweite Runde?
Sag mal.
Er wollte Guard pullen. Also man muss ihn schon bewundern, man muss den Jungen schon bewundern, weil aufgeben ist halt für den überhaupt keine Option. Also daran hat er nicht mal eine Sekunde gedacht, das muss ich tatsächlich respektieren, aber puh, Guardpullen gegen Anthony Smith, Brazilian Jiu-Jitsu Black Belt, also wenn du den mal bei Quintet kämpfen gesehen hast, das ist ein richtig guter Grappler, Anthony Smith, ich weiß nicht, ob das ja, sinnvoll
ist. Er ist insgesamt ein sehr kompletter, guter Kämpfer, der in der Vergangenheit auch Höhen und Tiefen hatte. Ich habe ihn auch schon live kämpfen sehen. Er hat, glaube ich, in Deutschland mal eine Veranstaltung gekämpft, wo ich dabei war.
Ja.
Gegen Rua sogar gekämpft. Maurice Sugar Rua sogar.
Das war doch in Hamburg, oder?
Ich meine ja.
Sugar müsste in Hamburg gewesen sein, ja. Anthony Smith ist allgemein Kämpfer in meinen Augen, der sehr unterschätzt wird. Ich weiß nicht, wieso man einen Kämpfer unterschätzt mit 51 Profikämpfen und 35 Siegen, aber er wird meines Erachtens immer noch unterschätzt. Ich weiß jetzt nicht, momentan sind halt Rakic und Teixeira und natürlich Blachowicz an der Spitze in der Gewichtsklasse, aber ich sag dir eines, lass den wieder nochmal einen Kampf gewinnen und schon hast du Anthony Smith wieder in Titelreichweite. Also unterschätzen darf man den nicht und der ist noch keine 35, der Mann.
Ja, das ist Wahnsinn, wie viel Erfahrung der schon hat und wie viele Kämpfe der auf dem Buckel hat.
Der hat über 30 Amateurkämpfe bestritten, Matthias. Über 30 Amateurkämpfe, über 50 Profikämpfe und ich glaube, er ist 32 oder 33 Jahre alt. Also wir haben das letzte noch nicht gesehen von Anthony Smith. An den werdet ihr noch ein bisschen gewöhnen müssen und der ist jetzt wieder in der Top 5. War auf Platz 6, wurde ja schon so als Gatekeeper, so als Türsteher für die Top 10 gehandelt. Der ist jetzt wieder mittendrin, statt nur dabei.
Und seit dem Kampf von John Jones gegen Löwenherz liebe ich den. Seitdem hat der bei mir gewonnen. Denn wer sich erinnert, John Jones hat ja, meine ich, auch ein illegales Knie wär's gewesen gemacht.
Aha.
Und dann war Anthony Smith doch angeschlagen und
genau.
Hätte eigentlich einfach nur sagen können, ich kann nicht mehr weiterkämpfen.
And new.
Aber ist aufgestanden und hat weitergekämpft. Und wir hatten ja in der Vergangenheit ersten Kampf mit Aljamain Sterling und Petr Yan, wo es genau anders lief. Und die Situation war ähnlich bei Anthony Smith und er hat sich dafür entschieden, weiterzukämpfen.
Ehrenmann.
Hat damals auch sehr, sehr, sehr viel Respekt für geerntet und auch seit dem Tag liebe ich den, weil er hätte John Jones da den Titel wegnehmen können. Es wäre eine Leichtigkeit gewesen, weil er war wirklich angeschlagen von der Aktion.
Hätte Geschichte schreiben können, hätte John Jones entthronen können, hat es nicht gemacht, ist für mich ein absoluter Ehrenmann und wer diesen Mann unterschätzt oder nicht respektiert, du, der liebt auch den Sport wahrscheinlich nicht. Wie der schon in die Halle gekommen ist, ne? Hast du das Bild vor Augen? Anthony Smith kommt raus, Return of the Mac ist ja seine Einzugsmusik, wie der gesmiled hat, wie der gelacht hat, ey, was der für eine Energie reingebracht hat. Das hat mir so ein total gutes Gefühl für den ersten Kampf gegeben. Natürlich dann dieser Unfall, dann kommt nochmal ein Unfall, danach aber drei tolle Titelkämpfe. Insgesamt, Matthias, täuscht mich mein Gefühl oder war das eine der kürzesten Maincards aller Zeiten in der UFC? Also da hat ja kaum ein Kampf die zweite Runde gesehen.
Genau das habe ich vorhin zu meinem besten Freund oder einer meiner besten Freunde auch gesagt, als wir uns über den Event unterhalten haben. Ich sage, das war eine kurze Veranstaltung irgendwie, das war alles ziemlich schnell zu Ende. Also das ist ja, die Kämpfe sind alle, Valentina war zweite Runde und Kamaru Usman war zweite Runde, relativ am Anfang. Das heißt, wenn wir da alle Runden zusammenrechnen, kommen wir auf 4 Runden, 5 Runden, 6 Runden, 7 Runden. Wir kommen auf 7 Runden, wobei eine Runde ja nur ein paar Sekunden ging, ich glaube 17 Sekunden oder so.
Ja.
Also das war echt eine kurze Veranstaltung. Und ich meine, ich muss echt überlegen, ob ich mich daran erinnern kann, wann ich schon mal eine Veranstaltung hatte. Und ich habe alle UFC-Veranstaltungen gesehen, bei der wir so viele spektakuläre Endings hatten.
Ja, jeder Kampf durch K.O. oder TKO entschieden. Das ist auch krass gewesen. Also wenn ich an die Woche vorher denke, da hatten wir nicht diesen Luxus, zu dritt zu kommentieren. Da habe ich alleine die Whittaker gegen Gastelum Card kommentiert. Ja. Und da ging alles über die Runden. Der Main Event 5x5 Minuten, alle anderen 4 Kämpfe 3x5 Minuten, 2x sogar Split Decision. Also da musste ich alles an Wissen rausballern, was ich hatte irgendwie, weil ich alleine da die ganze Nacht kommentiert habe. Und dann kommentieren wir zu dritt und ey, das eine Ding ist nach 17 Sekunden vorbei und alle anderen werden da vorzeitig weggeklatscht. Ey, das Ding ist so schnell vergangen. Ich dachte mir, ey, wie? Das Ding ist jetzt hier vorbei oder was? Also da hat die Vorbereitung länger gedauert als das Event.
Ja, vielleicht auch mal für die Zuschauer nur so als Information. Es ist gar nicht so einfach, die Kämpfe alleine zu moderieren, wenn dann die Kämpfe über die volle Runden gehen und vielleicht es auch nicht so spektakulär ist, wie es gestern Abend war, da kommst du ganz schön in Schweiß, weil du hast irgendwann das Gefühl, du wiederholst dich natürlich mit deiner Moderation.
Ja, und es ist teilweise, du hockst da 4 Stunden, ja, und ich bin für alles verantwortlich. Ich muss der Regie ansagen, wann wir in die Werbung gehen können. Ich muss Programme und Produkthinweise bringen. Ich muss die Kämpfer erklären, die Regeln erklären. Ich muss aber auch mit einem Auge den Kampf verfolgen und den analysieren und werten. Und ja, probiert das gerne mal. Es ist kein einfacher Job. Aber
einfach, nee. Das ist, und mich ärgert es dann auch immer ein bisschen, wenn ich euch da zuhöre und ihr alleine moderieren müsst, weil es ist halt wirklich schwer. Das ist halt...
Das ist tatsächlich, danach bist du im Kopf auch Toast, muss ich tatsächlich sagen. Also wenn du wirklich teilweise hatte ich schon 4,5, 4, 3/4 Stunden alleine moderiert und natürlich kannst du es machen, aber danach bist du so fertig im Kopf, weil du alles an Infos rausballerst, den Kampf noch mitbewertest und analysierst und wehe, wenn du was nicht siehst, weil dann gibt es ja die sozialen Medien heutzutage, da weiß ja auch jeder alles besser.
Jeder weiß dann besser. Ja,
aber tatsächlich muss ich sagen, dieses Mal muss ich mich ganz stark bedanken. Also Hashtag DAZN Fight Club ist ja der Hashtag für die DAZN-Zuschauer. Was da an positiven Rückmeldungen reinkam, das war sensationell. Das hat mir ein sehr gutes Gefühl gegeben. Und wenn ihr hier zum Podcast auch Feedback senden wollt, benutzt gerne meinen Hashtag HackmanMMA. Ich bin @SebastianHackel bei Twitter und Instagram und den netten Herrn Botthof, den findet ihr auch in den sozialen Medien. Matthias, da schlag mal kräftig mit dem Bambusstock auf die Werbetrommel.
Ja, mich kann man ganz einfach unter meinem Namen finden, also total easy bei Instagram, bei Facebook natürlich und auch bei YouTube übrigens.
Neuer Kanal.
Gibt es einen neuen Kanal. Ich habe auch, möchte ich jetzt mal ganz, ganz, ganz wichtig betonen, ich habe heute mein erstes Kampfsport-YouTube-Video online gestellt. Bisher habe ich mich natürlich immer auf Bodybuilding, Ernährung und so ein bisschen meine Lebensgeschichte beschränkt. Aber heute haben wir das erste Kampfsport-Video mal hochgeladen auf meinem neuen YouTube-Kanal. Der alte Kanal ist ja leider platt, der wurde gelöscht. Und jetzt muss ich wieder neu hocharbeiten. Aber es geht voran und glaube ich, mittlerweile bin ich schon wieder bei über 10.000 Abonnenten.
Stark.
Also freut mich, dass da der ein oder andere doch noch an mir Interesse hat. Also wer mich da finden möchte, supporten möchte oder mir eine Nachricht schreiben möchte, weil ich heute so viel Unsinn gesprochen habe, der kann das gerne machen.
Wie heißt der Kanal auf YouTube?
Ganz entspannt. Mighty Matze 2.0.
Mighty Matze, das 2.0. Hier kommt schon. Bei den Suchvorschlägen rufe ich gleich mal auf. UFC Talk Nummer 1. Wer ist der beste UFC-Kämpfer? Das werde ich mir gleich mal reinziehen, Matthias. Das sieht interessant aus.
Ich glaube, wir werden uns ziemlich ähnlicher Meinung sein.
Ja, wir haben allgemein, glaube ich, eine relativ ähnliche Grundeinstellung auch zum Leben. Du bist ja auch so ein Familienmensch. Gut, Training, Ernährung ist eine zentrale Rolle in deinem Leben. Ich bin ja auch der Meinung, wer keinen gesunden Körper hat, der hat keinen gesunden Geist. Irgendwann knickt eines der beiden weg, wenn das nicht in Einklang ist.
Ja, aber bei dir läuft es ganz gut. Also ich habe ja letztens die Bilder von dir gesehen, also wenn die aktuell sind. Respekt.
Ja, du, ich gebe mein Bestes. Ich muss tatsächlich sagen, die letzten 3-4 Wochen hatte ich sehr viel Stress. Kennst du das dann auch, dass du da mal so Schoko hier und Eis da und dann ein bisschen dir Ernährungspatzer leist?
Das ist menschlich, das ist menschlich. Aber ich vermittle ja, ich mache ja sehr viele Coachings. Ich bin ja sehr aktiv als Trainer. Habe da viele, viele, viele Sportler, die ich betreue. Und denen sage ich natürlich auch immer, Leute, wenn ihr jetzt nicht eine strenge Diät macht für einen Wettkampf, weil ihr in den Käfig müsst oder in den Ring oder auf die Bodybuilding-Bühne, wenn ihr also ganz normal euch ernährt, dann versucht, circa 75-80% eurer Ernährung sauber zu halten. Und dann kann man auch mal 20% mal schummeln. Wenn man dann die Woche mal eine Pizza isst oder mal ein Stück Kuchen oder mal ein Eis, ist das überhaupt kein Problem. Das verzeiht dir der Körper, vor allem dann, wenn du auch noch Sportler bist, also gar kein Ding.
Ja, ich habe tatsächlich so in dieser Pandemiephase jetzt, und die geht ja schon über ein Jahr, mich mit Arbeit zugeschüttet. Also zwei Podcast-Projekte, jetzt einen neuen Livestream, UFC kommentieren, WWE kommentieren. Ich habe fast jeden Tag ein Projekt und dazu Kinder und Familie. Und jetzt merke ich schon langsam so nach einem Jahr, ich hätte nicht gedacht, dass dieses Pandemie-Ding so lange geht und möchte jetzt wieder ein bisschen mir Freiräume schaffen und mehr trainieren und ein bisschen wieder mehr auf mich achten und das Stressniveau ein bisschen senken. Und ja, für den Sommer möchte ich auch ein bisschen fitter werden. Da schaue ich dann natürlich auch auf deinen YouTube-Kanal rein, Mighty Matze 2.0, ihr habt es gehört. Und ja, Matthias, vielleicht kannst du mir ja auch den einen oder anderen Trick noch beibringen. Da bin ich relativ zuversichtlich, wenn ich so deine Vita anschaue. Du hast ja auch schon einiges erreicht im Bodybuilding.
Ja, ich bin ja auch schon ein alter Mann.
Wie alt bist du?
Ich bin jetzt 49.
49, naja, 49, das ist das neue 30.
Ah ja, okay. Ja. Nehme ich dich beim Wort.
Du, hat wieder Mörderspaß gemacht mit dir, Matthias. Echt, das ist, man muss immer das Positive sehen. Und dieses Pandemiejahr ist, ja, Wortspiel unbeabsichtigt, wirklich in so ein Seuchenjahr gewesen, aber wir haben es immer so alle paar Wochen geschafft, mal miteinander zu quatschen, so ein bisschen WhatsApp-Nachrichten auszutauschen. Wir haben die Leidenschaft zum Kampfsport gemeinsam und es freut mich immer, wenn ich mit dir sprechen darf. Es ist immer eine gute Zeit. Jetzt sprechen wir seit 1 Stunde und 20 Minuten. Ey, das ist sauschnell vergangen. Ich danke dir, dass du dabei warst.
Es macht mir auch einfach Spaß. Kampfsport ist schon immer mein Leben. Ich habe mit 10 Jahren angefangen zu trainieren bis zum heutigen Tag. Und ich liebe es einfach. Ich liebe Kampfsport zu machen. Ich liebe andere zu trainieren. Und ich liebe es auch, darüber zu quatschen. Und vor allem dann, wenn ich noch das Glück habe, kann mit so Leuten wie dir reden. Das ist für mich, das ist für mich keine Arbeit. Das ist für mich Freude pur. Und deswegen vielen Dank für die Einladung.
Danke, Matthias. Jederzeit gerne. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns mal wieder persönlich sehen. Ihr da draußen habt eine gute Woche. Schickt euer Feedback, eure Anregungen, eure Wünsche. Wenn euch was nicht gefallen hat, auch her damit. Damit muss ich leben können. Wenn ihr richtig gut drauf seid, dann schickt ihr mir 5 Sterne bei Apple Podcasts und haut mir eine positive Bewertung rein. Das ist gut für den Algorithmus und auch für den Podcast hier. Der gewinnt dann mehr Reichweite. Ansonsten war es das für heute mit UFC 261. Danke nochmal an Matthias Botthoff. Ihr da draußen bleibt mir sicher, sauber und safe. Kuss aufs Auge. Hackman out.
Hackmans MMA Show mit Sebastian Hacke auf meinsportpodcast.de.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.